Ja, wir sind ja in unserer Reihe zum Thema Jesu Autorität in seiner Gemeinde und wir sind jetzt heute bei der dritten und letzten Predigt angekommen. Wir haben vorher die letzten beiden Male fünf Stufen angeschaut, wie Jesus seine Autorität in der Gemeinde ausübt. Wir haben bei Jesus selbst begonnen, Jesus der Herr der Gemeinde, und seiner Autorität, die eben alle anderen Ebenen von Autorität bestimmen soll. Und wir haben einfach dann gesehen, dass Jesus regiert in seiner Gemeinde durch sein Wort, durch die Bibel. Und wir haben da über die Konsequenzen für uns als Ortsgemeinde nachgedacht, was das konkret bedeutet in der Praxis. Und wir haben dann über die Autorität von der dritten Stufe geredet, von gesunder Lehre oder von dem, was das Neue Testament das Evangelium nennt, die Heilsgeschichte Gottes. Und wir haben dann in der zweiten Predigt zwei weitere Stufen der Autorität angeschaut. Die Autorität der versammelten Ortsgemeinde erstens und dann zweitens die Autorität der Ältesten in der Gemeinde. Und diese kurze Predigtreihe sollte ja für euch eine Hilfe sein, zu sehen, weshalb wir eben gewisse Dinge so machen, wie wir sie machen in unserer Gemeinde. Vor kurzem, wo ich vorher zur Gemeinde ging, vor einigen Jahren, da wusste ich zum Beispiel selber nicht, dass es unbedingt notwendig war, dass man Mitglied ist in einer Gemeinde. Oder viele Leute, die wir auch, mit denen wir auch reden, sagen das auch. Eine Person, die hat uns kürzlich gesagt, früher ging ich halt einfach sonntags hin und das war's. Und so ging es auch vielleicht vielen von euch, auch mit der Gemeindeordnung zum Beispiel, mit dem Glaubensbekenntnis, was wir als Gemeinde haben. Und wir können hier auch nicht auf alles eingehen in diesen Predigten und möchten aber zu zentralen Punkten eben Anstoße und Hilfen auch geben, wieso wir Dinge so machen, wie wir sie machen. Wir haben letztes Mal bei diesen zwei Stufen Autorität der versammelten Ortsgemeinde und Autorität der Ältesten zuerst beim Falschen begonnen. Wir haben bei zwei Modellen quasi begonnen von Gemeinde, wie Gemeinde funktioniert oder funktionieren soll, um dann zu dem Biblischen zu kommen. Wir haben begonnen bei der Gemeinde, wo alles über einen läuft, über zwei Pastoren oder über Ältesten, das eine für alle Modell. Und das wäre eben zum Beispiel eine Gemeinde, wo es einen Profi gibt oder zwei und alles wird zentralisiert. Die Entscheidungen, die Lebensweisung, die wichtigsten Dienste sollen die machen, die es können. Und wir haben andererseits das Modell gesehen, frei für alle, wo in Gemeinden, wo dieses Modell eher praktiziert wird, wird betont, dass wir alle gleich sind und auch die Unterschiede teilweise werden verneint in unterschiedliche Berufung und Autorität. Und wir haben dann von diesen zwei Modellen jeweils die biblische Lehre zur Autorität der versammelten Ortsgemeinde und der Autorität der Ältesten angeschaut. Und wir haben letztes Mal im Prinzip gesehen, hoffentlich, dass beide Sichten letztlich zu simpel sind. Das sind Reduktionismen. Also diese Struktur eine für alle und diese Struktur frei für alle. Und wir haben über die Autorität der Ortsgemeinde nachgedacht, über den Vers, dass die Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist, aus 1. Timotheus 3, Vers 5. Sie hat also die Aufgabe, die Zentralität des Wortes Gottes und die Wahrheit biblischer Lehre, diese aufrechtzuerhalten. Sie hat die Aufgabe, diese zu schützen, zu bewahren, zu verteidigen, zu verbreiten. Und wir haben gesehen, wie diese Aufgabe ihr große Autorität gibt, sodass die Bibel uns Könige und Priester nennt, ein Königtum. Wir haben auch angeschaut, die in Apostelgeschichte 6, die Wahl der Diakone, und haben überlegt, wie das auch praktisch werden soll in der Gemeinde. Und es gäbe weitere Folgen von dieser Lehre für die Gemeinde. Ich will hier eine kleine Klammer noch aufmachen, worauf wir letztes Mal nicht eingegangen sind. Eine Folge dieser Autorität der Ortsgemeinde ist, dass es wichtig ist, wer zur Ortsgemeinde dazu zählt. Also wir sehen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass die örtlichen Gemeinden gezählt werden konnten. Oder in den Paulusbriefen, auch in Matthäus 18, dass einzelne Menschen im schlimmsten Fall ausgeschlossen werden konnten. Also sie gehörten also vorher dazu und nachher dann nicht mehr. Und dies alles neben weiteren Argumenten aus der Schrift, die teilweise in unserer Gemeindeordnung auch festgehalten werden, dies spricht für, zum Beispiel für eine verbindliche Mitgliedschaft auch in einer Gemeinde. Also ihr seht da ein weiteres praktisches Thema. Also es gibt viele Auswirkungen der Autorität der Ortsgemeinde. Aber wir wollen hier einfach einen Punkt festhalten, eben dieser Punkt, Gott hat der versammelten Ortsgemeinde Autorität gegeben. Er hat gesagt, was ihr bindet auf Erden, soll im Himmel gebunden werden. Ihr habt Autorität, ich habe euch Autorität verliehen, sagt Gott, der Ortsgemeinde. Wir haben dann eben als zweites gesehen, das Modell frei für alle versus das Ziel der Erbauung der Gemeinde durch Älteste. Wir haben gesehen, dass Gott Ältesten Autorität gegeben hat, zu lehren und zu ermahnen. Wir haben gesehen, dass sie eben Hirten genannt werden, welche die Gemeinde versorgen sollen, aber auch beschützen. Wir haben Hebräer 13, Vers 17 gelesen, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und wir wollen jetzt in der dritten Predigt schauen, wie passen eigentlich diese Wahrheiten zusammen. Also einerseits die Autorität der Einzelnen auch, der einzelnen Gläubigen und vor allem der versammelten Ortsgemeinde, aber andererseits die Autorität einzelner Gläubigen, die Gott beruft und einsetzt, über die Gemeinde zu wachen. Beide Autoritäten finden wir ganz klar im Neuen Testament, aber wie passen sie zusammen? Wir haben schon ein Beispiel gesehen, wie diese Wahrheiten in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte, zusammengewirkt haben und harmoniert, und das ist eben das Beispiel der Diakonenwahle in Apostelgeschichte 6. Wir haben dort gesehen, wie die Ältesten geleitet durch die Prioritäten im Wort Gottes eine weise Anweisung an die Gemeinde geben, nämlich, dass sie Diakone wählen sollen. Also die Ältesten initiieren das, sie führen, sie leiten, aber dann die Gemeinde, die dann tatsächlich die Diakone wählt. Also die Gemeinde, sie wählt diese Männer. Sie müssen in den Augen der Gemeinde bewährt sein und für das Amt würdig. Und dann werden sie dann von den Aposteln wieder eingesetzt. Also wir sehen schon hier in Apostelgeschichte 6 ein sehr schönes Harmonieren dieser beiden Wahrheiten. Und wir werden heute eben auch nochmal mehr diese praktische Anwendung von dem, was wir letzte Woche gehabt haben, diese zwei Autoritätsstufen, Älteste und die Mitglieder der Gemeinde. Und wir werden diese Prinzipien, wir werden fünf Prinzipien anschauen heute für ein gesundes Zusammenwirken dieser beiden Autoritäten. Und ich möchte vorweg sagen, dass diese Prinzipien, auch wenn wir jetzt vor allem über Gemeinde und Ältesten reden, diese Prinzipien sind zwar primär innerhalb der Gemeinde anzuwenden, aber sie regeln auch unsere sonstigen Beziehungen, wo in irgendeiner Art und Weise eine Autoritätsbeziehung da ist. Also wenn wir denken an Väter und ihre Familien oder Mütter und ihre Kinder, oder wenn wir denken an die Beziehungen auch unter uns als Geschwister, wenn wir zueinander reden, wenn wir einander vielleicht ermahnen, auf Dinge ansprechen müssen in unserem Leben, dann nehmen wir eine gewisse Autoritätsposition ein, unseren Geschwistern gegenüber. Also diese Dinge, die wir jetzt anschauen wollen, die sind auch ganz praktisch in jedem unserer Leben anzuwenden. Also das erste Prinzip habe ich genannt, ich bin so wie du. Das Prinzip, ich bin so wie du, für gesundes Zusammenwirken von Autorität oder von Ältesten und der Ortsgemeinde. Dieses Prinzip, der Name dieses Prinzips, gibt uns nämlich das Buch Hiob. Und wir schlagen auch wirklich mal das Buch Hiob auf. Also bitte schlagt mit mir zusammen Hiob 32 auf. Das Buch Hiob ist ja gezeichnet von falscher und übergriffiger Autorität. Ein großer Teil dieses Buches Hiobs ist ja das Versagen von Hiobs Freunden, ihm richtig zu antworten auf seine Situation. Also, und wir sehen dann am Ende der Gespräche zwischen Hiob und seinen Freunden den Mann, den Elihu, plötzlich auf die Bühne treten sozusagen. Und Elihu fasst das zusammen sehr präzise, was der Leser des Buches Hiobs wahrscheinlich empfinden sollte auch, nämlich in Hiob 32, Vers 5, und als Elihu sah, dass keine Antwort mehr in den Mund der drei Männer war, da entbrannte sein Zorn. Und er sagt dann im Vers 11, siehe, ich wartete auf eure Worte, horchte auf eure einsichtigen Reden, bis ihr die rechten Worte ausfindig gemacht hättet. Elihu war jünger als die anderen Freunde, deswegen wartete er erstmal, bis die Älteren gesprochen hatten. Und ich wandte euch meine Aufmerksamkeit zu, doch siehe, keiner war da, der Hiob widerlegt hätte, keiner von euch, der seine Worte erwidert hätte. Also wir sehen im Buch das Versagen von Hiobs Freunden, ihm richtig zu antworten. Und dieses Versagen war nicht ein Mangel von Mitleid. Und ich glaube, hier wird das Buch auch oft missverstanden. Der Autor des Buches betont nämlich, wie sehr sie betroffen sind über seine Leiden. Wir lesen in Hiob 2, 11 bis 13, es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie, also sie kommen her schon mal, das ist schon mal gut. Jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman und Bildad von Schuach und Zophar von Naama, und sie verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Als sie aber von fern ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Er war ja voller Geschwüre, er war in Sacktuch gekleidet und so weiter. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen an jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz groß war. Also sie hatten nicht einen Mangel an Mitleid. Aber wir sehen dann im Lauf des Buches, dass ihr Versagen darin liegt, sie taten so, als verstünden sie, wieso Hiob leidet. Also sie nahmen eine Rolle ein des Interpretierens sozusagen. Sie unterstellten mit der Zeit Hiob immer mehr, dass er eine schwere Sünde begangen hat und eben deswegen leiden muss. Sie nehmen also eine Position über Hiob ein. Sie tun so, als könnten sie sein Leben für ihn interpretieren und deuten. Und nebenbei bemerkt, geschieht das nicht ständig auch in christlichen Kreisen? Also wir kennen das vielleicht am ehesten aus charismatischen Kreisen. Ich kann mich noch gut an ein oder an zwei Gespräche erinnern, wo ein gut meinender Bruder mir sagte, aus der charismatischen Bewegung, was meine Berufung wäre und was Gott in der Zukunft mit mir machen wollte. Also eine Art Interpretation des Lebens des anderen. Und das machen die Freunde Hiobs. Sie interpretieren sein Leben. Und das ist eine Art Übergriffigkeit. Und wir alle sind in der Gefahr, eine solche Einstellung gegenüber Geschwistern zu entwickeln. Also ich kenne meine Neigung, einen Geschwister, einen Bruder oder eine Schwester zu beobachten und dann 1-2 Dinge zu sehen und dann Schlüsse zu ziehen. Herzlich willkommen auch. Und dann im Prinzip eine Haltung zu haben, ich weiß ganz genau, was der braucht. oder wenn er doch nur auf mich hören würde. Also, und im Gegensatz zu dieser Einstellung, zu Hiobs Freunden, nimmt Elihu jetzt eine andere Rolle ein. Und das ist die Ich-bin-wie-du-Haltung. Wir sehen die in Vers 6 bis 7, Hiob 33. Siehe, ich bin vor Gott so viel wie du. Vom Lehm nur abgekniffen bin auch ich. Siehe, Angst vor mir braucht dich nicht zu erschrecken und mein Drängen wird nicht schwer auf dir lasten. Also was für eine Gleichsetzung hier Elihu macht. Elihu kommt nicht als ein Erhabener, der alles weiß, sondern er kommt als ein Bruder zum Hiob. Einer, der auch begrenzt ist, auch nur vom Lehm abgekniffen. Einer, der deswegen mit seinem Drängen eben nicht schwer auf Hiob lasten wird. Und wir sehen im weiteren Verlauf, dass Elihu den Hiob auch konfrontieren wird. Also er hat klare Worte gegenüber Hiob. Aber er tut eben nicht so, als wüsste er um geheime Sünde bei Hiob. Sondern er beginnt bei dem, was Hiob selbst sagt. Er nimmt Hiob ernst, er nimmt ihn bei seinem Wort, er begegnet ihm auf Augenhöhe. Wir sehen das im Vers 8 bis 9, die nächsten Verse. Du sagtest doch vor meinen Ohren und den Laut deiner Worte höre ich noch. Und dann zitiert er den Hiob, rein bin ich, ohne ein Vergehen, unbefleckt bin ich und habe keine Schuld. Also er stellt dann Hiob, nachdem er ihn bei seinem Wort genommen hat, vor die Realitäten dessen, was Gott selbst offenbar ist. Und er stellt ihn als Bruder vor Gott. Wir sehen das dann im Vers 12. Siehe, darin bist du nicht im Recht, antworte ich dir, denn Gott ist größer als ein Mensch und so weiter. Und wir sehen hier ein so zentrales Prinzip, wie eben die Autorität zum Beispiel von Ältesten und aber auch die individuelle Autorität, die Gott jedem seiner Kinder gegeben hat, wie diese zusammen harmonieren können, ist mit der Einstellung von der Autorität, ich bin wie du. Ich bin zwar in dem Moment von Gott hier mit einer gewissen Autorität verliehen worden, aber ich bin wie du. Es unterscheidet uns nichts, was existenziell wäre, was grundsätzlich wäre. Und das ist eine Frage an uns letztlich oder stellt uns eine Frage. Väter, hören wir zum Beispiel unseren Kindern zu, wie es Elihu macht? Unseren Ehefrauen? Oder wissen wir schon, was wir ihnen eintrichtern wollen, bevor wir in das Gespräch gehen? Oder wenn du einen Bruder oder eine Schwester zurechtweisen willst, gehst du dahin mit dem Ziel, auch seine Seite zu hören? Sagst du vielleicht, schau mal, das sind die Dinge, die ich beobachte oder die du konkret gesagt hast. Und das sieht für mich so aus, als ob du hier zum Beispiel mit eigennützigen Motiven gehandelt hast. Wie hast du denn die Situation erlebt? Gehen wir so auf Geschwister zu. Und wir sehen in der Rede Elihus diese Einstellung immer wieder in seinem Reden durchdringen. Seine Reden sind durchdacht, er argumentiert, er geht auf die wichtigen Argumente von Hiob und von den Freunden Hiobs ein. Seine Rede ist voller Andeutungen an das, was irgendjemand vorher schon mal gesagt hatte oder direkte Zitate von dem, was Hiob und seine Freunde gesagt haben. Am Ende von Kapitel 33 sehen wir, dass sein Ziel ist, dass Hiob Weisheit lehrt dabei. Also das Ziel von geistlicher Autorität ist eben, den anderen auch in eine Mündigkeit hineinzuführen, nicht in eine Abhängigkeit. Also eine ungesunde Autorität ist, wenn die Einstellung da ist, der andere muss jetzt einfach alles schlucken, was ich sage. Oder Gemeinden, wo das die Einstellung ist zwischen Ältesten und Gemeindegliedern oder wo Gemeindeglieder mit jeder Frage irgendwann mit jeder Frage, mit jeder kleinsten Frage zu den Ältesten kommen müssen. Aber das Ziel von wahrer, gesunder geistlicher Autorität in der Familie, in der Gemeinde, in Jüngerschaftsbeziehungen und so weiter ist, dass der andere in seine Mündigkeit heranwächst und irgendwann sich selbst ablösen kann und unabhängig ist von mir. Und das ist das Anliegen auch des Hebräerbriefschreibers. Er beschreibt, was er will. Er sagt in Hebräer 5, Vers 12, denn obgleich ihre Zeit nach Lehre sein sollte, dass es sein Ziel war, eigentlich, dass diese Christen selber Lehre sein sollten. Und er sagt, dann habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid zu solchen geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Und der Kern dieser Einstellung ist auch, ich bin so wie du. Ich bin auch nur aus dem Lehm abgekniffen, begrenzt, sündig, manchmal blind und nur ein Mensch. Und auch Paulus, er weist die Korinther zurecht, weil er nicht zu ihnen reden konnte wie zu Geistlichen, sondern als zu Unmündigen in Christus. Er sagt in 1. Korinther 3, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch weder der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und direkt nachdem er dieses nötige Korrektiv zum Thema Autoritätspersonen in der Gemeinde gegeben hat, erinnert Paulus die Gemeinde an die unglaubliche Autorität und Stellung des einzelnen Christen und der Gemeinde. Er sagt dann im Kapitel 3, Vers 21, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. Und wir verstehen diese Texte falsch, wenn wir denken, Paulus oder Elihu hätten keine Autorität. Sie haben sehr wohl Autorität. Sie schaut nur, wie Elihu redet. Lest es doch einmal zu Hause für euch. Er sagt, obwohl er jünger als Hiob ist, sagt er ihm, hab Acht, Hiob, höre mir zu, schweige und ich will reden. Und Hiob schweigt dann tatsächlich vor ihm. Und er erlebt das Reden Gottes und wird wiederhergestellt. Also es ist nicht frei für alle und ein Gemeindeleben ohne Autorität. Aber wir brauchen Autorität in der Gemeinde. Aber eine Autorität, die sagt, ich bin wie du. Und das sind so zentrale Punkte für unser Miteinander als Ortsgemeinde. Und das sind zentrale Punkte auch für uns als Älteste. Wir haben im Vorfeld der Predigt auch zusammen geredet, mehrmals. Und Walter hat mir nochmal geholfen, einzelne Dinge nochmal zu formulieren, wie wir etwas euch weitergeben können. Also das sind Dinge, die uns beiden am Herzen liegen. Und wir brauchen diese Einstellung und wir brauchen die auch in dem Miteinander zwischen Geschwistern, in dem Miteinander in Familien. Auch ich bin nur vom Lehm abgekniffen wie du, begrenzt, ein Geschöpf und unter der Autorität Jesu. Zweites Prinzip, wie diese beiden Dinge zusammen funktionieren und funktionieren sollen, ist das Prinzip der Ordnung oder des ordentlichen Gemeindelebens. Und wir sehen dieses Prinzip in 1. Korinther 14, Vers 40. Und hier lohnt es sich, 1. Korinther aufzuschlagen auch. Wir werden einige Verse dort lesen, wo es auch um das Miteinander in der Gemeinde und die Gestaltung der Gottesdienste geht. 1. Korinther 14, 40. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Und das ist letztlich die Antwort auf die Frage, weshalb eine Gemeindeordnung als schriftliches Dokument, wo eben unser Miteinander schriftlich nochmal geordnet ist. Ich zitiere aus der Gemeindeordnung aus dem ersten aus dem ganz Anfang von der Ordnung, wir sind davon überzeugt, dass die Heilige Schrift von uns als Versammlung von Gottes Kindern verlangt, sowohl im wahren Glauben als auch in einem ordentlichen Verhalten zu leben. Fußnoten, Bibelstellen. Deshalb hat uns Christus, der das Haupt dieser Gemeinde ist, eine zweifache Verantwortung gegeben. Wir sollen erstens darlegen, was die Heilige Schrift unserer Meinung nach über die wichtigsten Dinge, die von uns mit Gewissheit geglaubt werden, lehrt. Dies geschieht im Glaubensbekenntnis. Zweitens, wir sollen darlegen, was die Heilige Schrift unserer Meinung nach über die Ordnungen für unser gemeinsames Leben lehrt. Wir sollen darin einig sein, wie wir unser gemeindliches Zusammenleben praktisch umsetzen. Fußnote, Bibelstellen. Dies geschieht in der Gemeindeordnung, die als Ordnung für die Gemeinde unser gemeinsames Leben als Kinder Gottes regelt. Wer von euch einen Beruf ausübt, der in irgendeiner Art mit Autorität verbunden ist, zum Beispiel der Lehrerberuf oder auch andere, weiß, dass Ordnung klare Kommunikation voraussetzt. Und bitte versteht auch diese Gemeindeordnung als ein Wunsch der Gemeinde, klar zu kommunizieren. Wir sind uns bewusst, dass eine Gemeindeordnung, wo das schriftlich festgehalten ist, wie wir unser Zusammenleben führen wollen, keine Garantie für dieses Zusammenleben auch ist. Wir brauchen den Geist Gottes als Gemeinde. Wir brauchen die gemeinsame Ausrichtung vor der Autorität Gottes, vor dem König der Ordnung. Wir wollen deswegen zuletzt am Ende der Predigt nochmal darauf eingehen. Und wir sind uns bewusst, dass die Gemeindeordnung und unser Glaubensbekenntnis uns unterscheidet von vielen Gemeinden um uns herum. Also von zum Beispiel von eher freieren Gemeinden, wie das in der Brüderbewegung zum Beispiel üblich ist, wo das bezüglich des Zusammenlebens und des Funktionierens der Gemeinde keine schriftliche Ordnung besteht und eine größere Freiheit vorherrscht. Wo zum Beispiel in manchen Gemeinden auch gar keine klaren Ämter da sind, wo das als erster Blick wie eine Art Demokratie aussieht, eine freie Brüderschaft. Aber die Erfahrung vieler Geschwister in solchen Gemeinden ist, dass es eben doch eine Hierarchie gibt. Es gibt eine ungeschriebene Hierarchie. Dass es doch eine Gemeindeordnung gibt, eine ungeschriebene Gemeindeordnung, die einfach nicht kommuniziert wird. Also wir haben auch persönlich erlebt, Gemeinden, wo es keine Ältesten gab. Und wir haben gemerkt, es gab sie doch. Und sie hatten oft mehr zu sagen, als Älteste in anderen Gemeinden zu sagen hatten. Also wenn nicht klar kommuniziert wird, ist es oft so, dass die Dominanten leiten. Oder die mit den meisten familiären Beziehungen. Oder die am sympathischsten sind und die ihm diese menschlich sind, umgänglich, die jeder mag, aber die nicht unbedingt die biblischen Voraussetzungen erfüllen. Und die Einstellung, jedem steht quasi die Kanzel offen, sagt eigentlich in Wahrheit nur diejenigen, die am längsten zum Beispiel oder am treuesten in der Gemeinde waren oder nur diejenigen, die mit den Ältesten gut auskommen, ob sie fähig sind oder nicht. Also wir sehen, wo keine klare Kommunikation herrscht, wie das Zusammenleben der Gemeinde funktionieren soll, ist es einfacher auch, Macht zu missbrauchen. Und ist das nicht ein Trendthema heutzutage? Also Machtmissbrauch in der Gemeinde kommt so oft vor, in Zeitschriften, in Artikeln. Und ich möchte die Frage an euch stellen, vielleicht haben wir deswegen diese Probleme, weil wir nicht mehr kommunizieren, wie Gemeinde biblisch in seinem Zusammenleben funktionieren soll. Ein weiterer Bereich dieses Prinzips der Ordnung ist das Ausüben von Diensten. Also Dienste sind Predigten oder Schriftlesungen oder die Kinder in der Sonntagsschule oder praktischere Dienste rund um den Gemeindesaal, um das Essen und so weiter. Und dann, wenn Dienste nicht klar von den Ältesten und der Gemeinde überwacht werden, ist es oft so, dass die, die Dienste ausführen oder zum Beispiel predigen und lehren und die wertvolle Zeit der Zuhörer in der Gemeinde einnehmen, die eben nicht unbedingt zur Erbauung der Gemeinde dienen. Vielleicht aus charakterlichen Gründen oder aus Gründen mangelnder Begabung. Und wir sehen in unserer Gemeinde das so, dass die Ältesten im Sinne von Epheser 4 der Gemeinde geschenkt sind, Epheser 4, Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und dann wozu der Dienst? Für die Erbauung des Leibes des Christus. Also unsere Aufgabe ist, dass die Gemeindeglieder entsprechend ihres Glaubens und ihrer Gaben zum Dienst zugerüstet werden. Zur Zurüstung der Heiligen, sagt Paulus. Und dann in Rücksprache mit der Ortsgemeinde diese Dienste zu übersehen und zu überwachen. Dient es den Geschwistern? Ist es hilfreich? Ist es, wie Paulus sagt, für die Erbauung des Leibes des Christus? Und auch ihr, jetzt spreche ich zu den Gemeindegliedern, die verbindlich dabei sein, auch ihr sollt und müsst darüber nachdenken, wer wäre fähig, wäre nützlich, zu was, zu welchem Dienst. Und deswegen ist auch Rücksprache mit Ältesten notwendig, Rückmeldung, wenn ein Dienender vielleicht in einer anderen Tätigkeit nützlicher wäre. Oder wenn Gaben gesehen werden, die die Ältesten nicht sehen. Nun, wenn es um Dienste geht, sagen viele, vielleicht sagst du vielleicht auch, was ist denn mit 1. Korinther 4, Vers 26? Und ich lese diesen Vers mal vor. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Und manche Gemeinden betonen hier sehr dieses ein jeder habe einen Psalm. Also wenn wir zum Gottesdienst kommen, soll jeder was mitbringen, eine Lehre, ein Lied und so weiter. Das wird zum Beispiel auch eben in Brüdergemeinden, wo tendenziell eher ein freies Verständnis von Diensten in Gemeinden herrscht, wird so argumentiert. Also wir dürfen die Geschwister nicht irgendwie einschränken darin, wer aufsteht und dann was sagt oder etwas lehrt, weil Paulus sagt eben, so hat jeder einen Psalm. Und ich glaube, das Erste, was wir hier sehen müssen auf dieses Argument, das ist auch etwas, was Andreas Steinmeister sagt. Er ist aus der Brüderbewegung und der ein sehr verbreitetes Buch geschrieben hat, Wenn ihr zusammenkommt, heißt das Buch. Und auch er betont, dass er sieht, dass Paulus, also dieses Verb hat im Präsens aktiv indikativ steht und nicht im Imperativ, also keine Befehlsform. Das heißt also, dass Paulus hier der Gemeinde nicht eine Anweisung gibt, also jeder soll einen Psalm haben und so weiter. Wenn das eine Anweisung wäre, dann würde das auch heißen, dass er will, dass jeder in Sprachen redet. Und wir sehen aber im Vers 27 direkt danach, wenn jemand in einer Sprache reden will, also es ist nicht unbedingt der Fall, sondern wenn, dann... Und dann begrenzt Paulus die Anzahl auf 2, höchstens 3. Also es kann nicht bedeuten, dass jeder diese Dinge tun soll. Und im Korintherbrief ist es ganz oft so, dass Paulus erstmal beschreibt, wie es bei den Korinthern konkret war in der Gemeinde und dann sagt, es soll aber so sein. Also das heißt, Paulus schreibt hier nicht, dass es in den Gemeinden so sein soll, dass alle Männer lehren und predigen dürfen. Sondern wir müssen bei diesem Text sehen, dass das Hauptaugenmerk ein anderes ist, dass das alle beitragen sollen. Der Hauptfokus ist nämlich, dass es in der Gemeinde in Korinth unordentlich zu und her geht. Und die Geschwister eben nicht erbaut werden. Das sehen wir am Ende von Vers 26. Und die Lehre offensichtlich nicht nützlich war. Und Paulus Ziel ist, dass diese Gemeinde in der Ordnung wächst. Er sagt dann im Vers 33, Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Und dann Vers 40, den Vers, den wir schon gelesen haben, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Zudem diese Auslegung, die übrigens auch nicht in allen Brüdergemeinden da ist, ich habe das Beispiel nur genannt, weil es bezeichnend ist für diese Richtung vielleicht, aber diese Auslegung, dass ein jeder aufstehen können muss und darf, steht auch im klaren Widerspruch zur Schrift. In Jakobus 3, Vers 1 sagt Jakobus, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Und auch im Korintherbrief sehen wir, dass Paulus die Gemeinde hart zurechtweisen muss, weil es die Ältesten versäumt hatten, Ordnung aufrechtzuerhalten. Und es ist erfahrungsgemäß auch genauso in vielen Gemeinden, in zu freien Gemeinden hinsichtlich des Dienstes, also wo die Ältesten nicht klar das Ausüben der Dienste übersehen und überwachen. Dann wird es nämlich oft hart für diejenigen, die beginnen zu dienen, ohne aber dafür die Begabung und die Bestätigung der Gemeinde zu haben. Wir haben als Gemeinde, ich weiß noch genau, wo ich kleiner war und Kind war, wir haben als Familie erlebt, Situationen, wo jemand gepredigt hat und aufgestanden ist und an die Kanzel ging und wo es offensichtlich nicht hilfreich war und er aber erst danach Kanzelverbot bekommen hat. Und so, dass es alle mitbekommen haben letztlich. Also das heißt, er wurde eigentlich gedemütigt vor der ganzen Gemeinde, weil alle gesehen haben, er hat dienen wollen, aber es war nicht dienlich und er wurde zurechtgewiesen. Und deswegen ist diese Überwachung der Dienste für die Erbauung des Leibes des Christus eben ein Weg der Liebe und für alle das Beste. Es ist ein sanfter Weg. Und so ist es immer, wenn Gottes gute Ordnung aufgerichtet wird. Alle atmen auf, weil Gottes Ordnung gesund ist. Also wir haben gesehen, das erste Prinzip, ich bin so wie du. Das zweite, das Prinzip der Ordnung, dass Ordnung herrschen soll in der Gemeinde. Und wir kommen zum dritten Prinzip. Die nächsten Prinzipien sind etwas kürzer. Drittens, ein langer Satz, ich versuche ihn mal langsam zu sagen, die Unterscheidung von Offenbarung Gottes für alle Menschen und bloßen Übereinkommen andererseits, die zwar innerhalb einer Ortsgemeinde verbindlich sind, aber nicht darüber hinaus. Das ist ein sehr, sehr ähnliches Prinzip, was in Familien greift. Ich weiß noch genau, in unseren Familien, ich kann mich noch erinnern an eine Situation, wo ein junges Mädchen, das Patenkind von meinem Papa, zu uns zu Besuch war. Und bei uns gab es die Regel, nur einen Keks beim Zvieri. Zvieri ist auf Schweizerdeutsch so das, was man um 4 Uhr nachmittags einnimmt. Da gab es einen Keks. Und ich weiß noch, oder wir sind alle traumatisiert davon, dass dieses Mädchen dann einfach in die Keksdose griff und immer wieder und immer wieder. Und wir waren empört und haben das bei unseren Eltern gesagt und so weiter. Und für uns war dann wichtig, diese Lektion zu lernen. Das ist eine Regel, die wir in unserer Familie haben, die sinnvoll ist, aber die nicht unbedingt über die Familie hinaus gilt. Und so ist es auch in vielen Dingen so in unserer Gemeinde und auch in der Gemeindeordnung, die unser Zusammenleben regelt. Die große Mehrheit, würde ich sogar sagen, der Punkte in der Gemeindeordnung sind klar für alle Gemeinden gültig. Also ein Beispiel ist die Bundesverpflichtungen ab Seite 12 und in Kapitel 7.8. Seite 12, ich zitiere in der Gemeindeordnung, in 7.8 fassen wir zusammen, was wir durch das Lesen der Bibel, also der Hinweis auf diese Autorität der Schrift, als unsere Bundesverpflichtungen Gott gegenüber erkennen. Diese Zusammenfassung bildet die Grundlage, auf der wir sowohl als Einzelperson als auch als Familien andere lehren und selbst belehrt werden. Sie dient auch als Maßstab, an dem wir das Wirken Gottes in unserem Leben erkennen können, um uns in unserer Nachfolge ermutigt zu werden. Ich lese jetzt einen Auszug aus diesen Bundesverpflichtungen, wie sich Glieder der Gemeinde Gottes verhalten sollen. 7.8.2. Basierend auf dem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat in Christus, geloben wir, unser eigenes Leben mit folgenden Punkten in Übereinstimmung zu bringen. Ebenfalls wollen wir unseren Geschwistern nach unseren Möglichkeiten eine Hilfe darin sein, ihr Leben wie folgt auszurichten. Und so weiter. Und dann sehen wir die einzelnen Punkte. Liebe zu Christi, zu Christus, Umgang mit dem Wort Gottes, dass das Wort Gottes in der Gemeinde sein soll, Besuch der Gemeindeversammlungen und so weiter, diese einzelnen Pflichten. Und das sind Pflichten, die für jeden Christen gelten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Paragraphen wie die folgende, die ich jetzt zitiere. Wenn eine Gemeinde nur einen Ältesten hat, soll in Entscheidungen die Unterstützung durch andere Gemeinden gesucht werden. 10.3.1. Also wir sehen hier ein weises Prinzip, ein Prinzip, was auch unter anderem vor Machtmissbrauch schützt. Aber wir würden nie zu einer Gemeinde hingehen und sagen, ah, dieser Älteste hat hier und hier entschieden, ohne zu fragen, und er war einzig, deswegen hat er gesündigt. Also war der einzige Älteste. Also es gibt einige Prinzipien, die bei uns so sind, wo wir nie sagen würden, dass es jede Gemeinde so machen muss. Und das betrifft viele Aspekte auch unseres Gottesdienstes. Dass wir genau zwei Schriftlesungen haben zum Beispiel. Wir halten dies für weise, aber nicht jede Gemeinde muss so ihren Gottesdienst strukturieren. Und das sind ungesunde Gemeinden, wo eben alles als die einzige richtige Anwendung gesehen wird. Also wir machen es so und wieso machen es die nicht so? Und so hat es doch der Älteste gesagt, oder? So haben wir es doch immer so gemacht. Und das ist eine Einstellung, die zu Hochmut gegenüber anderen Gemeinden führt und verleitet. Und deswegen, wir brauchen für das gesunde Miteinander von Ältesten und Gemeinde eine Unterscheidung von Offenbarung Gottes für alle Gemeinden und andererseits bloßen Übereinkommen, die zwar innerhalb einer Ortsgemeinde verbindlich sind, aber nicht darüber hinaus. Viertes Prinzip, die Einschränkung der Autorität der Ältesten auf den ihnen zugewiesenen Bereich. Wir könnten hier auch einsetzen, die Einschränkung der Autorität der Väter, der Mütter, der Mitglieder oder Glieder der Gemeinde auf den ihnen zugewiesenen Bereich. Gemeinden sind unter anderem auch dann ungesund, wenn die Ältesten über Bereiche Autorität ausüben, über die sie keine Befugnis bekommen haben. Und das ist in gewissem Sinne bei uns allen so. Wir alle sollten vorsichtig sein, zu sehen, was ist unser Autoritätsbereich. Oder vorsichtig sein, wenn es darum geht, zum Beispiel in das Leben unseres Bruders, unserer Schwester hineinzureden. Soweit wir sehen, hat Paulus nie etwas geboten in der Schrift, obwohl er viele Befehle ausspricht. Er hat nie etwas geboten, was nicht eindrücklich auch die Bibel sagt. Oder zumindest von der Lehre der Bibel offensichtlich ist. Wir sehen sehr schön im Brief von Paulus an Philemon. Philemon war ein Bruder von Paulus, sehr wahrscheinlich einer, der durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Und Paulus schreibt ihm mit einem ganz, ganz klaren Anliegen, welches er auch klar formuliert, nämlich dass Onesimus, Philemons entlaufene Sklave, der jetzt mittlerweile in Rom war mit Paulus und sich bekehrt hatte, und Paulus hat das Anliegen, dass dieser entlaufene Sklave von Philemon weiterhin bei Paulus bleiben soll und ihm bei der Verbreitung des Evangeliums helfen soll. Und Paulus geht so weiter, er argumentiert dafür, dass Philemon Onesimus gehen lassen soll. Und er sagt sogar, er ist ihm das eigentlich schuldig. Aber in dem ganzen Brief spielt er nie auf seine apostolische Autorität an. Sondern er gibt selbst zu, dass es vielleicht, sagt er, vielleicht so ist, dass Onesimus bei Philemon bleiben soll. Und Gott es so bestimmt hat. Also Paulus hat Autorität. Er befiehlt regelmäßig, dass zum Beispiel eine Gemeinde etwas tun soll, aber nur dann, wenn es klar im Einklang mit Gottes Wort ist. Er ist nicht übergriffig in seiner Autorität. Und ganz besonders gefährlich wird eine Übertretung der Grenzen einer Autorität dann, wenn viel Macht, wenn es um viel Autorität geht. Unter anderem um Autorität des Gemeindeausschlusses. Wie viele Gemeindeausschlüsse hat es schon wegen solchen Dingen gegeben, wegen Ältesten, denen eine Entscheidung eines Gemeindeglieds einfach nicht gefallen hat oder ihnen etwas nicht gepasst hat an dem Leben des Gläubigen. Das Neue Testament sagt klar, dass strafende Gemeindezucht, also Ausschluss von der Gemeinde, nur auf klare Sünde folgen darf. Und ein Erkennungsmerkmal einer ungesunden Gemeinde ist, dass strafende Gemeindezucht stattfindet, wo keine klare Sünde begangen wurde, sondern nur vielleicht eine Tat oder eine Entscheidung gemacht wurde, die den Ältesten nicht gefällt. Und unsere Gemeindeordnung will auch vor solchem Umgang schützen. Wir haben zum Beispiel in 8.2.4 geregelt, wann Fälle sind, wo ein Ausschluss gerechtfertigt ist. Und es sind alles klare Verstöße gegen Gottes Autorität und gegen sein Wort. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Vielleicht stehst du vor einer wichtigen Entscheidung in deinem Leben. Dann ist es weise, mit reiferen Geschwistern darüber zu reden. Und über jede, also oder unter Umständen auch mit Ältesten der Gemeinde. Aber die Ältesten haben niemals ein Recht darauf, über jede deiner Entscheidungen zu Rat gezogen zu werden oder zu bestimmen. Außer eben, es wäre klare Sünde. Und dann müssten sie um deinetwillen eingreifen. Also gesunde Ältestenschaft ist sich also der Grenzen ihrer Autorität bewusst. Sie wird nicht in die Familien gehen und die Autorität der Eltern untergraben. Zum Beispiel, dass alle nur einen Keks ihren Kindern zum Zwiri geben dürfen. Obwohl es eine gute Regel ist. Und sie werden nicht einfordern, dass junge Männer sie zum Beispiel um Rat fragen, wenn es um die Wahl eines Ehepartners geht. Denn damit unterbrechen sie den natürlichen Prozess, dass eigentlich ein Familienvater seine Tochter einem jungen Mann weggibt. Und ein Mann und eine Frau selbst entscheiden dürfen, wen sie heiraten. Und sie werden auch nicht jedes Detail bestimmen, wie die Gemeinde zu funktionieren hat. Ich bin sehr froh über die Erfahrung, einmal mit einer Gemeinde in Berührung zu kommen. Ich habe einmal einen Gottesdienst besucht, hatte Gespräche mit einigen oder eine, die da in der Gemeinde war, hatten wir in der Schule miteinander zu tun. Und ich habe gemerkt, dass alles letztlich in der Gemeinde über den Ältesten läuft. Bis zur Farbe der Vorhänge. Und diese Gemeinden, die riechen ungesund. Und der Grund ist, letztlich stellen sie Menschen vor andere Menschen und nicht vor Gott. Und dies führt uns zum fünften und zum letzten Prinzip, wie gesundes Zusammenwirken von Ältesten oder Leitung allgemein und der Ortsgemeinde gelingen kann. Nämlich fünftens, Älteste und Ortsgemeinde stehen vor Gott. Oder eben als Motto vielleicht zusammengefasst, Coram Deo, sie leben Coram Deo. Coram Deo, lateinisch für vor dem Angesicht Gottes. R.C. Sproul definiert das folgendermaßen, Coram Deo zu leben heißt, dass das ganze Leben in der Gegenwart Gottes zu führen. unter der Autorität Gottes und zur Ehre Gottes. In der Gegenwart Gottes zu leben heißt zu verstehen, dass wir vor Gottes Augen sind, unabhängig davon, was wir tun und wo immer wir es tun. Gott ist allgegenwärtig. Es gibt keinen Ort, der so entfernt wäre, dass wir seinem durchdringenden Blick entkommen könnten. Wenn wir nochmal zurückdenken an Elihu. Elihu konfrontiert Hiob und seine Freunde letztlich mit dem Wesen Gottes. Also seine Reden gehen direkt über in Gottes eigene Rede am Ende vom Buch Hiob, wo Gott letztlich den Hiob persönlich vor sich hinstellt und ihn mit Fragen löchert. Und Elihu stellte Hiob also vor Gott. Er stellte ihn coram Deo. Ich möchte hier abschließend sagen, dass sowohl unsere Unterordnung unter der Autorität der Gemeinde oder der Ältesten oder jegliche Autorität, sowie das Ausüben von Autorität von diesem Bewusstsein durchdrungen sein muss, dass Gott da ist und dass wir vor ihm leben und ihm Rede und Antwort geben müssen. So wie Elihu sagt in Hiob 34, Vers 21, denn Gottes Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer macht. Und Petrus schreibt an die Gemeinde in 1. Petrus 5 an Älteste und an diejenigen, die kein Amt innehaben. Er sagt den Ältesten, Vers 2, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr, auch wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Er stellt die Ältesten vor das Angesicht Jesu Christi. Coram Deo. Und dann Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle, also Jüngere und Älteste, sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich hoffe, dass und wir hoffen, dass es euch jetzt klarer ist, weshalb wir Älteste einsetzen, weshalb wir Gemeindeversammlungen haben und abstimmen, weshalb eine Gemeindeordnung, ein Glaubensbekenntnis, Schriftlesungen und Auslegungspredigten. Aber die Wahrheit ist, dass all diese Dinge, so gut sie in sich selbst sind, uns als Ortsgemeinde und mich und Walter und Leo und Raff und Rieke uns nicht vor Hochmut schützen können. Sondern wir brauchen alle, vor allem die Erniedrigung und Ausrichtung vor Gott, coram Deo. Und erst dann und nur dann werden diese praktischen Umsetzungen uns dahin bringen, dass wir zusammen wachsen in der Reife, in der Gesundheit und in der Einheit und in der Liebe, im herzlichen Miteinander. Mir ist es ganz wichtig, am Ende hier zu sagen, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt sagen, wir machen alles richtig. Wenn wir das denken, sind wir blind. Es gibt viele, ich habe jetzt das Beispiel von Brüdergemeinden genommen, es gibt viele Brüdergemeinden, die aus diesem traditionellen und historischen Kontext kommen und die viele dieser Prinzipien mit großer Weisheit und Entschlossenheit ausleben. Vielleicht mehr wie wir. Also wir dürfen nicht unser Vertrauen auf diese praktischen Umsetzungen, auf diese Formen setzen, so nützlich und so gut sie auch sind. Ich möchte euch mit zwei Aufforderungen entlassen und damit auch schließen. Das erste ist, dass das Ziel dieser Wahrheiten ist, dass du und dass wir auf unsere Knien gehen und merken, wie abhängig sind wir sind von Gott, der alleine uns eine solche Einstellung geben kann. Eine Einstellung, die sagt, ich bin so wie du. Eine Einstellung, die Coram Deo lebt. Und das Zweite ist, dass wir danach suchen, den anderen höher zu achten als uns selbst, dass das unser Ziel wird. So wie Petrus es sagt. Eine dienende Haltung ist die so entscheidend für ein gesundes Miteinander, auch von Ältesten und Gemeinde. Eine dienende Haltung einzunehmen im Vertrauen, dass Gott dann diese Einstellung segnet. Gott sagt es hier, den Demütigen gibt er Gnade. Und uns als Gemeinde dann aufblühen lässt. Ich möchte euch etwas Zeit geben, persönlich Gott darauf zu antworten, auf sein Wort und ins Gebet zu gehen. Und wir schließen dann mit einem gemeinsamen Gebet. Du großer Gott und Herr der Gemeinde, wir preisen dich, dass wir zu dir kommen dürfen überhaupt, dass du uns nicht vertilgst in deinem Zorn, dass wir nicht vor dir verschmelzen. Wir danken dir, dass du uns zu einer solchen Berufung berufen hast, dass wir Könige sein und mit Christus einmal herrschen werden. Wir staunen über die Autorität der Ortsgemeinde. Und dass du dein Reich, dein Königreich bauen würdest durch schwache Menschen, die sich an Orten versammeln. Wir danken dir für dieses Riesenprivileg, dazu zu gehören. Und Herr, so bitten wir dich, dass wir dich darin auch ehren, dass wir gesund als Ortsgemeinde deinem Namen Ehre bringen, dass Menschen zu uns kommen und deine Weisheit sehen in der Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir miteinander umgehen und an der Liebe, die unter uns ist. Wir bitten dich, Herr, tu diese Dinge. Herr, wir bitten dich, dass du uns da demütigst, wo wir stolz sind oder stolz geworden sind oder in Gefahr sind, stolz zu werden. Wir bitten dich, dass du uns zu dieser Einstellung bringst, zu dieser Herzenseinstellung, dass wir so sind wie der andere, dass wir sanft umgehen mit dem anderen. Herr, wir bitten dich, kläre auch Fragen, die noch geblieben sind. Gib uns gute Gespräche auch über diese Themen. Wir bitten dich auch für diejenigen, die daran sind, dabei sind, auch Mitglieder zu werden. Wir bitten dich, dass du ihren Prozess dahin auch segnest, die Auseinandersetzung mit der Satzung und mit dem Glaubensbekenntnis. Und Herr, wir bitten dich für uns als Gemeinde, dass wir zusammenwachsen in der Einheit und in der Liebe. Amen.